Einer meiner Brüder, der ist im Wirtschaftsleben gewesen, weil er sagte, da kann man viel mehr für Christus wirken und das Evangelium verbreiten, als wenn man in den Pfarrdienst geht. Und er hat tatsächlich das fertiggebracht in seiner Freizeit, in einer noblen Umgebung von schicken Hotels, Führungskräfte unseres gesellschaftlichen Lebens einzuladen. Und er hat immer gesagt, es ist ganz erstaunlich, man muss gar nicht viel reden. Das Reden ist sogar bei uns Christen ganz gefährlich. Manchmal decken wir die Leute ein mit lauter Worten. Man muss bloß hinhören. Die meisten Menschen haben schon ganz viel mit Christus erlebt. Und es ist bloß noch ein ganz kleines Stückchen, was fehlt. Sie kriegen es irgendwo nicht zusammen. Und deshalb will ich es vorneweg sagen, ich bedauere eigentlich, dass wir hier im großen Plenum reden und dass ich allein zu Ihnen rede. Es ist was ganz Wunderbares, wenn man hören kann. Und ich habe in meiner Arbeit immer das ganz besonders geschätzt, wenn man Hausbesuch gemacht hat. Und bei Hausbesuchen ist immer das Schönste, dass man einmal hört, was Menschen bewegt. Und da steht ja jeder an irgendeinem Punkt, den er nicht unter die Füße kriegt. Und wenn man das dann mit einem anderen die Befreiung durch Christus erlebt. Das ist wunderbar. Wir haben jetzt verschiedene Themen hier entfaltet. Das war mir wichtig bei der Auswahl. Für uns als Senioren zunächst einmal war das ganz besonders treffend. Bloß bei jungen Leuten ist das gleiche Wort genauso aktuell. Was wir gestern Abend gesprochen haben vom Sterben, Konfirmanden mit 14 Jahren, junge wilde Kerle mit 16, haben als brennendes Thema, was ist, wenn ich sterbe? Und ich habe oft gesagt, im Seniorenkreis darf man immer vom Sterben reden. Da sind die Leute schon ganz allergisch. Die alten Leute sind oft, weil es so nahe liegt, ganz besonders abweisend. Aber wusste, dass Sie wissen, das Wort ist dennoch aktuell. Bei Christen ist das sicher so. Sie sind schon ablehnend, sagen, ja, ist ganz richtig. Bei Christen ist es so, dass man ja, weil man die Heimat kennt, aber wer keine Heimat hat, der will nicht drauf angesprochen werden. Von denen ist das das große dunkle Loch, von dem man nicht redet. Und Sie alle haben auch in diesen Tagen Ihre Nöte und Ihre Traurigkeiten mitgebracht. Wir wollen, dass das alles, was hier das Evangelium sagt, hier hinein spricht und Ihnen Licht und Klarheit gibt. Wir kommen jetzt an 2. Korinther 5. Von Vers 11 bis Vers 21. Darf ich nochmal daran erinnern, Paulus redet mit einer Gemeinde, die mit ihm im Streit lebt, die den Paulus abgelehnt hat. Die Gemeinde hat immer solche Schönlinge gewollt, solche Strahlemänner. Und er hat gesagt, da muss man es im Glauben ansehen. Der Paulus sagt, das ist falsch. Man kann es äußerlich nicht sehen. Man kann es äußerlich nicht sehen. Sondern das andere, das neue geistliche Leben ist verborgen im zerbrechenden, morschen Leib unseres Körpers. Aber nun geht er weiter und sagt, Vers 11, weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen, aber vor Gott sind wir offenbar, ich hoffe aber, dass wir auch vor eurem Gewissen offenbar sind. Also er sagt, es ist gut, wenn man sich dauernd bewusst wird, dass unser Leben vor dem Richterstuhl von Christus geprüft wird. Und darum wollen wir auch unter unserem alten Wesen leiden, wo wir Nörgler und Miesepeter sind und wo wir oft auch, besonders dann, wenn es ans Pflegen geht, ist das oft für die, die uns dann Liebe erweisen, ganz arg schwierig. Dass da der alte Charakter wieder rauskommt von unserem Wesen. Das ist so wichtig, dass wir sagen, das Äußere kann doch nicht mehr sein. Der Herr ist zu fürchten. Wir wollen nicht drauf losleben in unserer alten Art. Wir sind vor Gott offenbar und sagt hoffentlich, erkennt ihr auch ganz neu, um was es geht, um den inneren Menschen. Damit empfehlen wir uns nicht abermals bei euch, sondern geben euch Anlass, euch unser zu rühmen, damit ihr antworten könnt denen, die sich des Äußeren rühmen und nicht des Herzens. Denn wenn wir außer uns waren, so war es für Gott, sind wir aber besonnen, so sind wir es für euch. Denn die Liebe von Christus drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Da steht bei Ihnen sicher auch die Verweisstelle da, Römer 14, unser keiner lebt sich selber, keiner stirbt für sich selber. Das ist das Neue. Das ist nicht das, was äußerlich sichtbar ist, sondern das Innere, ob da diese Wende stattgefunden hat, dass ein ganz anderes Ich da ist in uns, das Zentrum unseres Wesens ist. Darum kennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott vermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Ich freue mich ganz besonders, dass hier Leute dabei sind aus den sogenannten neuen Bundesländern. Das war doch für mich ein ganz gewaltiges Ereignis. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass wir das noch erleben, dass es eine Wiedervereinigung gibt. Eine meiner Töchter hat im Religionsunterricht eine Arbeit schreiben müssen, ist Wiedervereinigung möglich? Interessant, mit was man sich alles beschäftigen kann. Dann hat die gesagt, ja durchaus wäre da möglich, dann hat sie einen Fünfer bekommen dafür. Weil der Religionslehrer sagt, es ist völlig unmöglich, dass noch je eine Wiedervereinigung kommen kann. Und für uns war das ja ganz neu, wenn man da hinübergefahren ist. Ich musste damals nach Bad Blankenburg, bin natürlich prompt ins falsche Blankenburg gefahren und habe schließlich bei einem Polizisten gesagt, und dann sagt er schließlich, ja wissen Sie, es gibt auch noch ein Bad Blankenburg. Ich sage, ja, da will ich hin. Und nicht geahnt, dass Blankenburg und Bad Blankenburg hunderte von Kilometer auseinander entfernt liegen. Und ich bin doch noch recht gekommen zu meinem Vortrag. Aber da war es interessant, wenn man da nach der Wende hinüberkam in Erfurt, weiß ich beim Rausfahren, ich bestaunte die schöne Stadt. Und da waren auf dem Marktplatz lauter Westautos zum Verkauf aufgestellt. Wunderschön. Und da sind die Leute rumgestanden. Jetzt war endlich dieses herrliche Ziel, ein Auto zu kaufen. Und die waren günstig. Können Sie sich gar nicht vorstellen. Und die sahen aus wie direkt von der Fabrik. Aber mein Herz blutete. Ich habe gesagt, die Leute geben ihr gutes Geld her. Und das sind alles Rostlauben. Mit Styropor gestopfte Löcher und dann ein bisschen Papier drüber und dann wieder drüber gespritzt. Verstehen Sie? Und das waren nichts weiter als fahruntüchtige Leute. Da haben ganz viel westlich findliche Leute die lieben Ossis tüchtig über den Tisch gezogen und sie geprellt. Und ich denke, da sind manche sicher heute schlecht auf die Wiedervereinigung zu sprechen, weil sie da reingeflogen sind auf das, was nach außen schick aussieht. Und sehen Sie, das gibt's auch in unserem Leben. Da macht man eine Runderneuerung, ein bisschen Styropor und ein bisschen neue Farbe drauf und dann trinkt man sein Leben neu. Das gibt's ja immer wieder, dass wir solche Perioden haben, wo wir unser Leben neu machen. Da kommt eine moralische Erneuerung, da haben wir ein ganz neues Gefühl, wir wollen dienen und wir wollen etwas Gutes tun. Ist doch nicht schlecht. Bloß der alte Rost frisst wieder und das alte Loch bricht wieder auf. Das ist das Schlimme. Wir erleben das bei unseren jungen Leuten, die kommen von einer Freizeit zurück und sagen, so, jetzt soll alles neu werden. Aber sie haben keine wirkliche Erneuerung erfahren. Hat Jesus ein ganz tolles Bild erzählt, es gefällt mir immer wieder. So plastisch kann man es gar nicht mehr sagen. Er sagt, wenn ein Mensch einen Neuanfang in seinem Leben macht, dann wirft er alle bösen Geister aus seinem Leben raus. Er macht einen Bruch. Er sagt, es soll nichts Wüstes, nichts Unreines mehr in meinem Leben sein. Ich möchte endlich brechen mit den sündigen Gewohnheiten meines Lebens. Und tatsächlich, es gelingt ihm, diese bösen Mächte aus seinem Leben rauszubannen. Aber die kommen nach ein paar Wochen wieder und gucken, wie sieht es denn jetzt da drin aus, in diesem Haus. Und dann merken sie, das Haus ist gekehrt, geschmückt, aber es ist kein neuer Besitzer eingezogen. Und dann sagt Jesus, Vorsicht, wer so Erneuerung seines Lebens versteht, der erlebt jetzt, dass der Teufel 7 Gesellen mitnimmt, die schlimmer sind als er, und zieht in das leere Haus wieder ein. Also es gibt oft einen Bruch, sagt Jesus, aber der ist kein wirklicher Neuanfang. Zum Neuanfang gehört, dass wir einen neuen Herrn bekommen, einen Chef, der unser Leben von innen regiert. Es muss einen Herrschaftswechsel geben. Das eigene Ich, das kann man brechen, aber das eigene Ich muss unter die Führung des Königs Jesus kommen, der uns leitet und führt unter die Herrschaft des Heiligen Geistes. Und das nennt die Bibel Neugeburt. Und das ist jetzt so wichtig, dass der Paulus gerade diesen Korinthern sagt, achtet mal drauf, nicht das, was äußerlich glänzt, was alle Menschen sehen, ist wichtig, sondern ob in deinem Leben innerlich, im inneren Menschen das passiert ist, dass Christus dich regiert und führt und treibt. Ich habe immer wieder verschiedene Worte gebraucht für dieses entscheidende Ereignis. Und uns tut das ja immer weh, wenn man ganz viele Kirchen findet, wo dieses nicht verkündigt wird. Dass das Entscheidende ist, die Neugeburt. In der Bibel steht ein Wort, das ich ungern gebrauche, da steht Wiedergeburt. Warum gebrauche ich das Wort so ungern? Da denken alle an die Buddhisten und die Hindus. Die glauben ja an die Wiedergeburt, an die Seelenwanderung. Das ist was total anderes. Das ist heute einfach in unserer Gesellschaft schwierig zu verstehen. Verstehen Sie? Das, was Jesus meint mit der Neugeburt, das ist ja das, was ist. Das Neue, nicht das, was... Das ist ein Unsinn, als ob Menschen x-mal wiederkommen würden. Ich habe noch nie einen getroffen, der sagt, ich war früher der Räuber Hotzenplotz. Sonst kommen alle wieder und sagen, ich war früher Schiller und Goethe und so. Für überstiegene Menschen ganz tolle Idee. Nein, ihre Personalität ist unverwechselbar einmalig von Gott geschaffen. Sie sind ein Original, das nicht mehr wiederkommt. Das ist ganz deutlich in der Bibel. Aber dieses Ebenbild Gottes muss erneuert werden und wieder in die Gottesherrschaft hineinkommen. Nun wissen Sie, wo das Jesus gesagt hat, nämlich zu diesem Rabbin Nikodemus, der da Rabbine war, der war, gehörte auch zum Hohen Rat, zum obersten Führungsschicht des Volkes Israel. Er hat Jesus bewundert, kam zu Jesus bei der Nacht, weil er eine bedeutende Persönlichkeit war, wollte er nicht, er wollte noch auf Distanz bleiben, das war gut so, Jesus hat ihm das auch gewährt und sie saßen in diesem Nachtgespräch zusammen und der Nikodemus sagt, Jesus, ich bewundere dich, was du tust, kann niemand tun und mit dir ist Gott. Und Jesus sagt zu ihm, Nikodemus, das ist noch nicht. Dir fehlt der Blick, der richtige Glaubensblick und den hast du erst, wenn du diese Operation an dir vollziehen lässt, nämlich dass du ein neuer Mensch wirst. Und Nikodemus wusste, wie die Babys herkommen und wie das Leben entsteht. Ich kann doch nicht mal in den Bauch meiner Mutter hineinkrabbeln. Wie soll das denn gehen, mir Neugeburt? Und dann sagt Christ, du verstehst nicht. Du musst es von Gott her verstehen, nicht mit deinen äußeren Begriffen. Das Wunder geschieht durch Wasser und Geist. Jetzt gibt es verschiedene Meinungen, was das ist. Das dürfen Sie wissen. Die einen sagen, Wasser ist die Taufe. Ich glaube nicht, dass Jesus von der Taufe sprach, sonst hätte er es dem Nikodemus besser erklärt. Er kannte das ja nicht. Er kannte ja nur die Taufe des Johannes. Jesus meint mit Wasser, du musst dich abputzen lassen. Du musst dich reinigen lassen. Du musst den Schmutz an dir abwaschen lassen. Das ist Reinigungswasser. Und der Geist Gottes muss in dein Leben einziehen. Die Bibel kann verschieden reden, ob der Heilige Geist in uns einzieht oder ob Christus in meinem Leben wohnt. Paulus gebraucht beides und das ist deckungsgleich. Wo der Heilige Geist ist, ist Christus gegenwärtig. Christus will in mir wohnen, in so einem morschen Körper. Und jetzt ist das für uns Senioren doch eine tolle Botschaft. Ob wir leidende Leute sind, ob wir kranke Leute sind, aber für junge Leute ist das ganz wichtig, die ihr Leben noch planen und große Ideen haben, was sie alles noch tun wollen. Du musst Christus in dein Leben aufnehmen. Wie kann man das? Durch Glauben, durch Vertrauen in Christus kommen. Ich kann ja über Christus nicht verfügen, aber er will ja. Gibt es das schöne Wort in der Offenbarung? Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. wenn du mir die Türe aufmachst, ich will einkehren bei dir und das Abendmahl mit dir feiern. Dass Christus in unser Leben kommt, in das Leben von sündigen Menschen, von Menschen, die ein böses und unreines Herz haben, von Menschen, die einen Eigenwillen haben, einen störrischen Eigenwillen, die in ihrem Leben ganz viel Böses getan haben. Das größte, größte Wunder, das geschieht. Und deshalb sagt der Paulus, wir kennen jetzt niemand mehr, nachdem wie er früher gelebt hat. Das interessiert uns gar nicht mehr, wie er früher war. Bei uns bleibt das ja ein Leben lang. Von Kindertagen, dass man sagt, ich weiß, wer du bist und ich kenne dich. Bei Geschwistern ist das, da hat man seine Rolle weg. Für die Christusgemeinde ist völlig anders. Wir gucken gar nicht mehr, wo kommst du her, was bist du gewesen, sondern was Christus in uns macht. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, diese große Botschaft von der Neugeburt, die hat so ungeheuer viel in der Weltgeschichte verändert, dass es einem die Sprache verschlägt. Wissen Sie, die alten Germanen, das waren ja wilde Kerle, Totschläger, wie die an den Wodan geglaubt haben. Aber dass das Evangelium Menschen so umgeformt hat, kriegerische Leute, dass hier ein Albrecht Dürer kam und ein Händel und ein Johann Sebastian Bach, dass hier Liebeswerke der Barmherzigkeit entstanden sind, das war nur möglich durch die Neugeburt, die Christus schafft. Und es ist tragisch, wenn es heute Christen gibt, die gar nicht von diesem entscheidenden Wunder reden, denn über das können wir nicht verfügen, das muss Christus in uns machen. Die Neugeburt, die das wirklich unser Leben total verändert. Ganz am Anfang, wer waren denn die ersten dieser wilden, kriegerischen Goten, die zum Glauben an Christus kamen? Die haben ja auf der Völkerwanderung ihre Blutspur hinterlassen und alles erobert. Da waren es Christen aus Kleinasien, man nennt sie kappadozische Christen, die wurden gefangen genommen. Und diese kappadozischen Christen wurden von den Germanen, von den Goten im Gefangenenlager bewacht. Und da heißt es, und sie machten ihre Herren zu Brüdern. Die Gefangenen haben solch eine Liebe ausgestrahlt, dass die Goten mit ihren Waffen und mit ihren Eroberungsfeldzügen weil wir stutzig wurden, was ist das mit diesen Gefangenen? Und die Gefangenen haben ihre Wachsoldaten bekehrt durch das Zeugnis der Liebe. Das ist das Allerinteressanteste. Da hat es angefangen bei den Goten, dass der neue Geist Raum griff. Und ich würde heute sagen, wo wir so viele enttäuschende Dinge in der Christenheit erleben, die uns ja selber Abscheu erregen, dass unsere Christenheit weithin stinkt gen Himmel, weil es gar kein echt gelebter Glaube mehr ist, dann muss doch umso mehr nötig sein, dass in unserem Leben Christus selber Raum gewinnt und in unserem Leben das Neue schaffen kann. Denn das ist ja merkwürdig, man kann dieses neue Leben zwar nachäffen und sagen, jetzt will ich auch so leben, aber wenn es nicht von innen herauskommt, merkt man sofort, sag mal Heuchelei. Das ist gespieltes Theater, das ist nicht echt. Darf ich ein Beispiel gebrauchen? Wenn Sie mit der Autobahn von Karlsruhe nach Stuttgart fahren, da heißt es immer der Stau bei Heimsheim. Baustelle, gleich hinter dem Wäldchen an der Ausfahrt von Heimsheim liegt eine große Justizvollzugsanstalt, Heimsheim. 450 Männer, viele Lebenslängliche da drin. Und das ist ein Platz, der meiner Frau und mir ganz lieb geworden ist, denn da gibt es Mittwochnachmittags immer die Bibelstunde vom Schwarzen Kreuz. Mein Bruder Rolf macht auch mit, es ist ein Notar aus Rudesheim, der das begonnen hat, 75 Jahre, da hat man gesagt, gehst du nicht mit, jetzt sind noch viele andere auch mit, der Ernst Vater geht mit. Es sind oft 30 bis 50 Männer, die sich da versammeln. Ganze Reihe Mörder dabei. Und wenn man da ist, auf einmal ist das bewegend, wie Menschen das neue Leben ergriffen haben. Und wenn die erzählen, was früher ihr Leben war, dann will ich gar nicht mehr wissen. Schreckliche Dinge. Oft bewegt es einen auch, dass man sagt, ha, das hätte mich vielleicht auch getroffen, wenn man so aufgewachsen ist. Oft sind sie auf tragische Weise hineingerutscht. Ein Mann, der besonders aufmerksam der mich sogar mit Vornamen noch von meiner Heimat im Stuttgarter Westen kannte, Da war es die Insolvenz im Ingenieurbüro und dann die Prüfung durchs Finanzamt und dann wollte er seinem Leben ein Ende machen. Er hat zuerst seinen Sohn vergiftet und dann sich, aber ihn hat man gerettet und jetzt sitzt er bis 75, 80 Jahre in Heimsheim. Verstehen Sie? Die Tragik des Lebens. Aber das Wunderbare, ich kann Ihnen sagen, ich wollte alle jungen Leute mitnehmen und sagen, da wird nicht viel geredet über das Gute vom Menschen. Da sagt jeder, ich bin schuld, dass ich hier sitze. Das sieht jeder ein. Es sind schlimme Dinge passiert. Aber ein Hunger nach dem, was Jesus Neues tut. Wie ich neulich dort war, habe ich die Geschichte von dem Gichtbrüchigen mit Ihnen gelesen. Und sehr interessant, die Gefängnisverwaltung darf eigentlich gar nicht zulassen, dass mehr als 10 Gefangene auf einem Haufen sind, weil man dann Angst hat, es könnte Geiselnahme geben. Die Gefängnisverwaltung genehmigt, weil sie so getroffen sind, was für eine Wandlung da passiert. Nebendran macht der Gefängnispfarrer in einem anderen Raum mit 3 psychologische Trainingskurse. Aber Schwarze Kreuz sagt, das Evangelium ist das einzige Heilmittel, was eine wirkliche Erneuerung in einem Menschen hat, wenn einer Christ ist. Und wir hatten den Gichtbrüchigen gelesen und gleich, wie wir kommen, waren wir fertig. Und dann sagt er, warum macht das Jesus bei uns nicht? Vergebung. Wissen Sie, dieser Hunger, wie wird mein Leben? Und dann, das macht er genauso wie bei dem Gichtbrüchigen, den Sie da runtergelassen haben auf der Matratze. Dir sind deine Sünden vergeben, das Wegwaschen. Und jetzt kommt das Zweite. Du musst Jesus in dein Leben aufnehmen. Wie kann man denn das tun? Da gebraucht der Petrus in seinem Brief eine andere Wendung. Wir sind neugeboren durch den Samen des Wortes Gottes. Aha. Ja, jetzt was? Wasser und Geist oder Samen des Wortes Gottes? Ja, es gehört alles zusammen. Der Geist Gottes ist im Wort Gottes drin. Wo ich im Wort Gottes lese und dann bete, Herr, komm in mir wohnen, lass mein Herz auf Erden dir ein Heiligtum. Herr, komm, regiere du mich. Lass deinen Geist mich täglich treiben, heißt in einem anderen Lied. Oder im Lied, geh aus mein Herz und suche Freude. Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werde ein guter Baum und lass mich Wurzel treiben. Das war schon einer meiner Geschwister, das Morgengebet, bei der Morgenandacht. Herrlich, wenn wir solche Verse auch im Alter noch beten und umso mehr einüben. Herr, jetzt komm du zu mir. Wie wir jetzt bei dieser Reise in der Ostsee unterwegs waren, da war ein Mann dabei, ich habe ihm gestern schon erzählt, der Zungenkrebs hat. Aber viel schlimmer war, vor 7 Jahren ist seine Frau gestorben. Ich habe gesagt, wie verkraftest du das überhaupt? Wenn ich so denke, wie eine Ehe in die Tiefe geht und dann sagt er, wenn die Trauer hochkommt, das ist so furchtbar, da meint man, man stürzt ab. Aber Jesus war so gnädig, kaum hat es angefangen, da stand er mir so groß vor Augen, dass die Trauer sich gar nicht entfalten konnte. Das ist wunderbar, wenn das der Herr tut, dass er so in mir regiert, dass auch meine Trauergefühle und mein Schmerz überwunden wird. Es ist ja gut, dass wir dann auch in solchen Augenblicken wieder das Wort Gottes lesen, dass wir auch schon Worte Gottes angestrichen haben in unserer Bibel. Darum ist das das Entscheidende, Paulus, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur oder eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das Alte kommt immer wieder, wie die Trauer. Es kommt auch unser böses Wesen immer wieder zum Vorschein. Aber Christus will seine Gegenwart und seine Nähe will er so stark machen. Und das brauchen wir Senioren ganz besonders, um nicht in der Schwermut des Alters zu versinken. Um nicht in der Bitterkeit zu verharren. Um nicht von der Trauer uns überwältigen zu lassen. Um auch nicht dauernd nur um uns selber zu kreisen, um unsere Leiden und Schmerzen, sondern um wieder den Blick in die Weite des Christusleibes, der Herrschaft Gottes, in aller Welt zu sehen und sagen, Mensch, da geschieht doch so viel. Und ein Interesse zu haben, was geschieht um uns her und was hat Gott noch in diesen Tagen vor. Das finde ich ganz wunderbar, wenn man sich von Christus den Blick so weiten lässt, auf die große Weite was seines Wirkens. Also, der Vers 17 ist ganz entscheidend. Ist jemand in Christus? Und es ist so wichtig, dass wir einander helfen, in Christus zu bleiben, auch wieder, wenn die großen Erschütterungen unseres Lebens kommen. Also mir waren immer wieder da die Lieder eine große Hilfe und Sie schätzen das sicher auch, wo der Glaube noch einmal zusammengefasst ist. Ich finde es einfach ein Hammer, wenn man sagt, in dir ist Freude in allem Leide. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden. Teufel, Welt, Sünd oder Tod, du hast ein Händen, kannst alles wenden. Wenn man das noch anstimmen kann, und wenn man es nicht mehr anstimmen kann, brauchen Sie Freunde in Ihrer Nähe, die es Ihnen zurufen und sagen, das ist die Wirklichkeit der neuen Kreaturen. Und plötzlich merken Sie, das haben Sie nicht sich selber eingeredet. Das ist nicht ein Placebo, das man einfach schluckt und sagt, so eine Scheintablette. Sondern das ist wirklich wahr, dass er uns trägt, in einem Leben, das zerbricht, das eine Risse hat, das schon schwach wird, sondern ich darf das erleben, das kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat. Die ersten Verse sind ein bisschen schwierig, wenn man sie so geschwind liest. Paulus will einfach sagen, ihr Korinther, guckt doch nicht bloß auf das Äußere, lasst euch nicht vom Emotionalen so beeinflussen. Das ist ja bei uns allen so. Und heute spielt das auch in unseren Gottesdiensten eine große Rolle, äußerlich wieder. Das sieht gut aus. Schön sieht das aus. Du musst auf das Innere sehen und da habe ich so viel alte Menschen erlebt, die mich tief beeindruckt haben, weil man dieses Christusleben an ihnen so beobachten konnte. Die hatten so ein wunderbares Zeugnis der Freude mitten im Leid. Da ging so etwas aus. Und noch einmal, die jungen Leute waren fasziniert. Die waren auch nicht so langweilige Christen, die immer bloß so gelabert haben, sondern die haben etwas mitteilen können, was Leben wertvoll macht. Dass junge Menschen gern dorthin gegangen sind, sagen, da ist was los. Und da kriegt man die Weite der Christusherrschaft mit. Das ist ansteckend und auch ermutigend, weil dieses neue Leben ausmacht. Paulus sagt, es ist gar nicht wichtig, was wir nach dem Fleisch waren und wie er uns beurteilt. Hauptsache ist, dass wir vor Gott offenbar sind. Wir wollen vor Gott nie in die Sünde einwilligen, obwohl das immer wieder vorkommt. Da sind wir kriesgrämig und da sind wir launisch und da haben wir unsere Eitelkeiten und da stört uns, was andere über uns sagen. Paulus sagt, nimm mal nach dem Alten, guckt nach dem neuen Innern, löst euch von dem Alten. Ich finde es auch wunderbar, wenn wir aneinander die Seelsorge tun, auch dass wir einander dann in aller Vorsicht sagen, du, das ist nicht gut. Wenn wir dauernd negativ bloß reden, wenn wir alles runterreißen, wenn wir uns dauernd bloß beklagen, du darfst das tun, aber dann muss ja mal Schluss sein. Gell? Das kann ja schon fast krankhaft bei uns dann werden, was immer bloß noch in diesem Negativen drin bleibt, in dieser Stimmung. Und dann sagt Paulus noch was Schönes, die Liebe, Vers 14, die Liebe von Christus drängt uns. Die drängt uns. Da stehen jetzt ja die großen Windräder in der Landschaft. Also sehr schön sehen sie nicht aus. Man wird sicher einmal denken und sagt, das war auch nicht das Beste für den Umweltschutz, dass man überall diese Riesentürme baut mit den Riesenpropellern. Aber eins will ich Ihnen an diesen Propellern bloß machen. Wenn da der Wind hineinbläst, dann ist da eine ungeheure Energie am Wirken. Und erst an der Nordsee, wenn man da diese Rotoren sieht, wie da richtig hineinbläst und uns sagt, Paulus, so musst du dich treiben lassen, wie der Wind das macht, treiben lassen von der Liebe des Christus. Was ist das? Dich dran freuen, dass Jesus dich lieb hat. Ach, wissen Sie, es ist ganz bewegend, wenn man an der alten Schuld wieder zu Christus kommt und seine Vergebung erfährt. Er hat mich so lieb. Er hat mich so lieb. Die Liebe Christi, die ist so wunderbar. Oft denken wir gar nicht dran. Wie viel Liebe hat er an uns gewandt? Wie oft hat er uns umgeben? Und er hat noch eine viel größere Liebe. Er liebt uns in der Schuld, in der Verlorenheit, in der Gottlosigkeit. Er liebt uns. Niemand, kein Mensch liebt wie Christus. Christus liebt einen verkommenen, schmutzigen Mensch. Liebt ihn, einfach liebt ihn. Wie hat Jesus seine versagenden Jünger, die ihn enttäuschen, bis zum Ende geliebt? Und diese Liebe, die muss man in sich aufnehmen. Wie hat er mich so lieb? Sie können das bloß lernen am Gleichnis vom verlorenen Sohn, wie er mich lieb hat. Dass er den Lumpensohn in die Arme nimmt. Ganz, ganz groß. Über dieses Wunder, er hat mich angenommen. Wenn die Liebe von Christus uns treibt, dann werden Rassenschranken überwunden. Dann empfinden wir keinen Ekel mehr, wie wir sonst von Natur aus hätten. dann auf einmal können wir Leute lieben, die uns ganz unsympathisch sind. Wir waren jetzt da in Russland, Petersburg, und da habe ich unseren Reiseteilnehmern die Geschichte erzählt, wie die Evangeliumsbewegung in Russland aufbrach. War zuerst die Bibelgesellschaft 1812, dann eine große Verfolgung wieder aller Leute, die mit der Bibel lebten, dass Jesus Nachfolge übten. Und da war es bei den deutschen Siedlern unten bei Odessa passiert, die hatten ihre Bibelstunden, ihre Stund, sagt man in Russland, das ist ein Fremdwort in der russischen Sprache, man hat sie dann die Stundisten genannt, die Stundenleute. Und da waren die ukrainischen Landarbeiter und die haben zu ihren Bauern gesagt, sie sind der Ernte immer geholt worden, sind sie zu denen gegangen und haben gesagt, was macht denn ihr da immer Sonntagmittag? Ach, da lesen wir Bibel. Und dann sagen sie, warum dürfen wir nicht mitkommen? Ja doch, dürft ihr mitkommen. Und da kamen einige zum Glauben. Und da war einer, so ein Ukrainer, der hieß Raboschapka, der hat Getreide in die Mühle von Odessa bringen müssen, da wird es gemahlen. Und wie er da sitzt, trifft er den Schmied, den deutschen Schmied Kallo, und sagt zu ihm, du, ich bin jetzt auch einer, der an Jesus glaubt. Und dann hat er gesagt, warte mal, bist du neu geboren? Es geht nicht bloß um dein Gefühl, an Christus zu glauben. Er sagt, was ist denn das Neugeboren? Dann sind sie da hingesessen und haben dort auf der Treppe der Mühle von Odessa, haben sie miteinander Johannes 3 gelesen. Du musst neu geboren werden. Und der Raboschapka hat Christus aufgenommen als seinen Herrn, sein Ich aufgegeben. Und das war einer der brennendsten Evangelisten in Russland. Der hat nicht viel gebraucht, Zahnbürste hat man damals noch nicht gehabt. Der hat seine Bibel in den Stiefelschaft gesteckt, die haben so weite Stiefel gehabt, und zog von Dorf zu Dorf, verfolgt, gejagt von der Polizei. Das war im 19. Jahrhundert, die große Evangeliumsbewegung in Südrussland. Und da war in Petersburg genau das Gleiche passiert. Eine Liebe zu Menschen war da. Da waren die hohen Adelskreise. Und da war eine Generalsfrau, die hat 2 Kinder durch den Tod verloren, war in Paris, hat in der ganzen Welt eine nachgesucht und traf dort einen alten, hohen Militär, einen englischen Lord, der im Krimkrieg schwer todkrank war und zum Glauben gekommen war. Und er hat immer gebetet, Herr, ich würde so gerne nach Russland gehen, das Evangelium verbreiten. Dieser Lord Redstock hat nie Russisch gesprochen. Aber diese Generalsfrau war über dem Trost des Evangeliums so berührt. Und sie hat ihn eingeladen nach Petersburg. Und da waren die großen Gesellschaftskreise. Und der Lord Redstock hat sein Testament genommen, hat dort ganz schlicht gepredigt. Er gehörte zu den offenen Brüdern, zur Brüderversammlung. Und da sind ganz viele zum Glauben an Jesus gekommen. Oberst Paschko, der Leiter der zaristischen Kavallerie, einer der reichsten Männer Russlands mit riesen Bergwerken in Sibirien. Der wollte zuerst nicht. Dann hat seine Frau ein Festival zu Hause gemacht. Da musste er dabei sein aus Höflichkeit. Und dann hat der Lord Redstock gesagt, so jetzt knien wir alle nieder. Und der Paschko sagt, was? Und sie knieten nieder und er betete von der Übergabe und er kam zum Glauben an Jesus. Und das Interessante war, von da ab haben die anderen, die Nichtgläubigen, immer gespürt und haben gesagt, wenn du zum Graf Bobrinsky, das war Verkehrsminister beim Zaren, da stinkt es nach Mist. Warum? Die haben vom ersten Tag an in ihre Salons, ihre Bibelstunden, die Stallknechte mit reingenommen, weil die Liebe Christi sie drang. Da gab es keine Standesunterschiede. Und die zaristische Regierung hat diese friedliche Revolution des Evangeliums unterdrückt mit brachialer Gewalt, hat alle führenden Leute ausgewiesen. Der Graf Korff lebte ja dann in Deutschland, mussten alle gehen und in der Revolution kam dann das andere. Wenn damals eine echte Revolution passiert wäre, der Liebe, dass die Stände sich verbündet hätten und dass die Liebe Christi wirklich spürbar geworden wäre für diese Armen und Unterdrückten. Die zaristische Polizei hat erst zugegriffen, wie diese Adelskreise in Moskau die Brüder aus der Ukraine eingeladen haben für eine gemeinsame Glaubenskonferenz. Da haben sie gesagt, jetzt wird es gefährlich. Und da haben sie diese Bewegung zerschlagen. Und sie wissen, durch wie viel Not diese Bewegung dann ging. Zaristische Verfolgung, da sind ganz viele Gläubige in den Straflagern gewesen, bis zur Revolution der Kommunisten, an ihre Schubkarren angekettet, um des Evangeliums willen. Und sie sind diesen Weg gegangen, weil die Liebe Christi sie trieb. Und wir haben es erlebt in der kommunistischen Verfolgung, wie diese Christen das weitergegangen sind. In der Liebe haben sie alles ertragen und haben ihren Verfolgern die Vergebung zugesprochen und nur die Liebe gelebt. Und das ist so entscheidend, wie das die Liebe von Christus uns treibt. Ich lese hier einen Brief aus Indonesien von dem Missionar Werner Jahnke. Er schreibt dort: In Tasik, etwa 100 Kilometer von Bandung, wurden vorletztes Weihnachten über 100 chinesische Geschäfte und mehrere Kirchen zerstört. Die Bandenführerin, eine junge Muslimin, wurde von der Polizei verhaftet und einige Monate später vor Gericht gestellt. Einige Christen des Ortes hatten sie in der Gefängniszelle besucht. Bei der Gerichtsverhandlung wurde einer der Pfarrer als Zeuge geladen, weil er die Zerstörung seiner Kirche gesehen hat. Nach seiner Aussage fragte der Richter, welche Strafe er und die Gemeinde für die Anführer erbitteten. Er antwortete: Wir als Gemeinde haben ihr und den anderen 2000 Zerstörern im Namen unseres Herrn Jesus Christus vergeben. Wir bitten, wenn von Rechts wegen eine Strafe sein muss, dass sie so gering wie möglich bestraft wird. Noch im Gerichtssaal legte die Angeklagte ihren islamischen Schleier ab. Sie bekehrte sich klar zum Herrn, weil sie tief beeindruckt war von dem Handeln der Christen. Als sie dann aus dem Gefängnis entlassen wurde, ließ sie sich taufen. Das ist unser Zeugnis. Und auch heute im Norden Nigerias, wo so schreckliche Morde passieren, da sind auch etwa 10.000 Christen umgekommen im Norden Nigerias, wo die Scharia eingeführt wurde, werden laufend Kirchen abgebrannt. In Indonesien jede Nacht eine christliche Kirche wird angezündet. Und immer sagen sie, betet für uns, dass wir uns nicht rächen. Denn das größte Zeugnis ist die Liebe, die wir unseren Verfolgern entgegenbringen. Das bringt Muslime zum Wundern. Und das können wir aus unserer Natur heraus nicht. Wir sind alle solche, die zurückschlagen. Sondern die Liebe Christi drängt uns. Und das brauchen wir im Alter erst recht, dass dieses neue Christusleben wachsen und gedeihen kann. Aber jetzt haben wir noch eins nicht ausgelegt. Das mit der Versöhnung, dem Wort von der Versöhnung. In der Welt spricht man überall von Versöhnung. Aber es gibt doch gar keine Versöhnung. Wie soll es denn eine Versöhnung geben? Denken Sie, dass der Bush zu den Taliban gehen kann und sagt, wir wollen uns versöhnen. Das wird doch nur als Schwäche ausgelegt. Geht doch nicht. In der Politik geht doch das nicht. Versöhnung in der Welt. Gott hat Versöhnung geschaffen. Und man muss das wirklich sehen, diese Versöhnung, die so groß ist. Da gibt es ja gar nicht. Wir sagen ja immer, warum braucht Gott Versöhnung? Ja, weil die Schuld gen Himmel schreit. Wir sehen doch auch die große Last, die zwischen uns und dem Volk Israel liegt. Da sind schreckliche Dinge passiert, die man nicht einfach auslöschen kann. Wie soll denn da Versöhnung möglich sein? Da heißt dann, vergeben kann ich aber nicht vergessen. Doch auch vergessen muss man können. Wie geht denn das? Versöhnung. In der Missionsgeschichte war es immer so, dass die Ersten, die gläubig wurden, über der Passionsgeschichte zum Glauben an Christus kamen. Die Eskimos, es war ein ganz schwieriges Missionsgebiet bei den Herren Rudern. Wenn sie in den Iglus, da stinkt es jämmerlich, diese Felle werden in Urin getränkt und da gibt es keine Lüftung. Und war unwahrscheinlich auch, was die gegessen haben. Die haben sich nie gewaschen der Winter über und so. Und da leben die Missionare jahrelang und haben ein ganz hartes Herz unter den widrigen Umständen. Und da war ein Missionar Beck, der Herrnhuter, und da hat ein Eskimo das gehört. Und da hat die Geschichte vom Gebetskampf von Jesus in Gethsemane. Und er hat gesagt, lies mir es nochmal. Und dann liefen ihm die Tränen runter. Hat das Jesus für mich getragen. Bis man auf einmal merkt, es war gar nicht anders möglich, Schuld zu vergeben. Man kann ja Schuld nicht einfach wegwischen. So wie in dem Gefängnis in Heimsheim, wenn da einer sagt, ja, ich will auch Vergebung. Wie soll denn das weggewischt werden? Er hat doch ein Menschenleben ausgerottet. Wie soll vergeben werden können? Das ist nur möglich, dass der ewige Gott und Herr eine Versöhnung stiftet. Wir wissen doch immer, wie das ist, wenn wir von so schrecklichen Verbrechen hören. Das muss doch gesühnt werden. Es gibt nur eine Antwort, dass Jesus die ganze Not meines schuldig gewordenen Lebens gebüßt hat. Das, was ich an Schuld versäumt habe, meine Eltern, die heimlichen Dinge, über die ich nie mit einem anderen reden will, sie sind gesühnt. Und er hat uns, Christus hat uns zu Botschaftern seiner Versöhnung gemacht, dass wir es verkünden, wo so viele sagen, ich brauche das nicht. Ich habe mir doch nichts vorzuwerfen. Und dann auf einmal bricht es heraus wieder. Und er sagt, wie werde ich von meiner alten Last frei? Wir betrügen uns sehr offen, sagen, ich will gut sein und ich will mit ein paar guten Seiten das zudecken, was mich belastet. Christus hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Und der Apostel Paulus hat das erlebt, der mitbeteiligt war an der Ermordung von Stephanus. Christus hat mir seine ganze Liebe und Vergebung geschenkt. Und darum war ihm das Größte, ich will das Kreuz von Christus in Rom predigen, obwohl das die Leute für eine Dummheit ansehen. Aber dieses Wort hat eine Kraft, weil es den Hass und die Bitterkeit und die Fronden dieser Welt überwindet. Wissen Sie, dass wir als Senioren das ganz besonders nötig haben? Dieses Wort von der Versöhnung. Wir wollen auch helfen, dass keine Bitterkeit mehr in unserem Leben bleibt. Auch nicht, wo sich andere an uns versündigen, gell? Was höre ich da oft bei den Trauergesprächen? Was der Arzt alles versäumt hat und was die Pfleger schlecht gemacht haben und was an ärztlichen Kunstfehlern passiert ist. Leute, legt es doch ab unter der Versöhnung Christi. Herr, du weißt das alles, aber ich will das nicht weiter verfolgen, ich will nicht auf meinen Kindern rumhacken, die mich nicht bei sich aufgenommen haben. Der Herr hat sie geführt und wir sind Botschafter der Versöhnung von Jesus und so bitten wir nun, lasst euch versöhnen, Gott. Da sagen manche immer, wie soll es denn das geben, eine Stellvertretung. Es muss doch immer der bezahlen, der es verbrochen hat. Wunderbar, dass Gott eine andere Ordnung eingeführt hat. Also ich kenne das Prinzip der Stellvertretung ganz oft. Da lädt mich ein Mann, der einen dicken Geldbeutel hat, in ein schönes Restaurant ein und am Ende sagt er, ich bezahle. Super, der andere bezahlt für mich. So macht es Jesus. Er bezahlt für meine Schuld und ich darf das akzeptieren und sagen, alles vergeben. Alles vergessen. Es wird am jüngsten Tag nicht mehr rausgeholt, auch nicht mehr am Richterstuhl Christi. Was vergeben ist, ist vergeben. Und wenn Sie keinen Frieden finden, dann gehen Sie zu einem Seelsorger. Und wenn Sie neurotisch sind, dürfen Sie es auch 5-mal tun, aber dann reicht es. Oder 6-mal nochmal gehen. Aber dann einfach sagen, es ist vergeben und vergessen und ich brauche es nicht nochmal vorholen. Ich will darüber die Gnade von Jesus rühmen. Wir haben als junge Leute gern das Lied gesungen. Alles hat er mir erlassen, alles kaum kann ich es fassen. Er hat meine Schuld getragen und ausgelöscht. Und das ist die große Botschaft. Und darum gibt es Versöhnung. Versöhnung auch da, wo ganz Schlimmes zwischen den Völkern geschehen ist. Und die Liebe von Christus treibt uns. Was haben wir da erlebt an Liebe von Menschen, die uns die Hand entgegengestreckt haben? Und dass wir das heute wieder tun dürfen. Wir Christen können nirgendwo in einer unversöhnlichen Haltung bleiben. Das darf nicht geschehen. Und darf ich es nochmal sagen, es ist ganz arg schlimm, was ich in der Gemeinde erlebt habe. Wenn Leute sagen, das sitzt zu tief, das kann nicht mehr vergeben werden. Sie belasten sich selber. Sie bleiben da mit drin, die Botschaft von der Versöhnung. Das ist der wichtige Punkt, dass ich zum Glauben kommen kann und dann aus dieser Fülle des Christus leben darf. Nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich lebe im Fleische, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hat dargegeben.